Herzlich willkommen bei Zu Gast bei Grimm, die Show. Ja, heute eine Episode, die einfach für alle da ist, die aus dem Alltag mal ausbrechen mögen. Die Neisengmen, die ganze Welt bereisen wollen und da die krassesten Geschichten erleben, die sie dann ihre Bekannten, ihre Freunde, ihrer Familie erzählen mögen. Genau für die ist halt diese Episode. Aber wie immer, erst einmal Musik. Genau, Weltreise ist das Thema für die heutige Episode und da habe ich mich mit dem Stefan zusammengesetzt. Zusammengesetzt eigentlich nur so relativ, weil der Stefan war mit seiner Familie, also mit seiner Frau und seinen Kindern, zum damaligen Zeitpunkt in Australien. Das heißt, da haben wir mal ein paar tausend Kilometer Entfernung gehabt. Und dann hat er gesagt, ja Michi, also diese Podcast-Episode müssen wir jetzt schnell machen, weil sonst sind wir schon wieder irgendwo anders, um irgendwas so zu schauen. Und da haben wir dann kein Internet nicht. Gesagt, getan, zwei Tage später haben wir diese Podcast-Episode aufgenommen und die Verbindung hat tatsächlich gehalten. Ich bin mega stolz drauf. Und darüber hinaus hat der Stefan einfach so unheimlich viele Geschichten erzählt in der Episode, wo ich mir gedacht habe, cool. Ihr erlebt so immer im Hotel auch jede Menge Geschichten, aber die sind natürlich voll was anders. Und was der da alles erzählt und wie der auf das gekommen ist und wie er das mit seiner ganzen Family macht und mit den Kindern, weil die Schulpflicht und sonstiges, das hört jetzt hat. Also viel Spaß beim Zuhören. Also servus Stefan, cool, dass du in meine Show gekommen bist. Ist es nicht eigentlich total crazy, was du da so machst?
Ja, hi Michi, danke für deine Einladung, überhaupt hier im Podcast dabei sein zu dürfen. Ja, natürlich ist es ein bisschen crazy. Das war auch so die Reaktion damals der Familie, als wir gesagt haben, wir gehen mal auf Weltreise mit drei Kindern. Aber mittlerweile nach einem Jahr, muss ich sagen, fühlt sich das gar nicht mehr so crazy an.
Wo bist du jetzt gerade? In Australien, oder?
Genau, ich bin 9 Stunden voraus in der Zeit. Wir sind an der Ostküste Australiens, ungefähr 900 Kilometer nördlich von Brisbane und haben da so ein House-Sit. Das heißt, hier ist eine Familie gerade im Urlaub. Die besuchen, glaube ich, ihre Familie irgendwo in Amerika und wir passen hier gerade auf 9 Enten und 2 Hunde auf und gucken, dass das Haus, dass da nicht eingebrochen wird.
Okay, das heißt, du springst hier in Australien mit den Kängurus rum, oder?
Ja, hier, wo wir wohnen, ist schon ein bisschen ländlich, muss man sagen. Also wir waren vorher in Sydney. Kängurus haben wir auch schon gesehen, aber hier in der Straße hüpft jetzt keins durch die Gegend, sondern das ist eben, ich denke mal, wie in jeder deutschen Stadt, asphaltierte Wege, Spielplätze, Siedlungen und ein Strand. Aber Kängurus habe ich hier noch nicht in der Stadt zumindest noch nicht gesehen.
Okay, cool. Jetzt wissen wir schon mal, dass du in Sachen Weltreise unterwegs bist. Wie kommt man da eigentlich auf dieses Thema? Also, wie wir schon gesagt haben, bit crazy und jetzt gerade in Australien, ich stelle mir das total spannend vor. Wie kommt man da so drauf? Wacht man da in der Nacht auf und denkt so, boah, cool, weil du hast ja auch eine Frau, wie du verzeiht hast. Sagt man dann so, ja du, hey, lass uns einfach mal Weltreise machen. Und am nächsten Tag, ja cool, heute geht unser Flieger nach Mali zum Beispiel.
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Ich muss mal einen kleinen Sprung in der Zeit machen, ungefähr 2 Jahre zurück. Das war Silvester. Vor 2 Jahren saßen wir in einer einem Bauernhof, haben wir aus einem Reiterhof für die Kinder, haben wir da Urlaub gemacht und hatten die Patentante von unserer Jüngsten, die war auch dort und die heißt Katrin. Und die Katrin ist selber reisend gewesen. Wir haben sie damals kennengelernt, als wir 4 Jahre in Norwegen gelebt haben. Und Katrin ist nach ihrer Zeit in Norwegen, wo sie als Au-pair war, nach Neuseeland gegangen, ist alleine durch Indien gereist, war dann in Nepal. Und ja, da haben wir sie wieder getroffen und dann guckten meine Frau und ich, wir guckten uns an abends. Und die erzählte und erzählte Geschichten ohne Ende. Und wir haben gesagt, wieso können wir das nicht auch? Also das muss doch machbar sein, irgendwie auch als Familie auf Weltreise zu gehen, auch Dinge zu erleben, weil wir wollten eben nicht, wenn wir alt sind, auf unser Leben zurückblicken und dann sagen, ja, hätten wir mal gemacht oder hätten es mal versucht. Und da entstand das erste Mal die Idee, alles klar, wir müssen gucken, wie wir das schaffen. Aber es war so ein Traum, einfach das zu machen, ja.
Also war das schon immer der Traum oder ist dann da erst so der Traum gekommen? Also wie du bereits schon erwähnt hast, du hast in Norwegen gelebt. Wie war eigentlich da das Leben in Norwegen?
Ja, also da muss ich wieder 4 Jahre zurückspringen von dem Termin. das war, also ich komme ursprünglich aus Hamburg und bin in einer ziemlich kleinen Branche unterwegs gewesen. Ich bin als Kaufmann, habe ich Münzen verkauft und Edelmetalle und bin dann irgendwann mal angesprochen worden von einem Kunden, den ich betreut habe, ein norwegisches Unternehmen, ob ich nicht Lust hätte, nach Norwegen zu gehen. Und da war ich gerade frisch verheiratet und unser Sohn war gerade 3 Monate alt. Meine Frau war dementsprechend gerade sowieso zu Hause. Und da haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Lass uns das mal machen. Und dann sind wir für 4 Jahre, 4,5 Jahre dann letzten Endes in Norwegen gewesen. Ein traumhaftes Land, ein geradezu geniales Sozialsystem, die Menschen total relaxed, ja, einfach eine
kleine. Wie du, also wir haben jetzt ja gerade so ein Videogespräch und du sitzt jetzt auch echt entspannt hier mit deiner Tasse Tee, mit dem weißen T-Shirt. Hinten sind dann nur vielleicht die Hunde unterwegs, also du wirkst schon echt sehr gechillt.
Also man nimmt halt so eine gewisse Lebenseinstellung damit. Ich habe dann auch nach diesen 4,5 Jahren irgendwann gesagt zu meiner Frau, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wieder in so einen harten, stressigen deutschen Joballtag wieder einsteigen könnte. Und wie das Leben dann so ist, hat mein ehemaliger Geschäftsführer von dem Hamburger Unternehmen irgendwann nicht mal angefragt und gesagt, Stefan, hättest du nicht mal Bock zurückzukommen und hier die Geschäftsführung dann perspektivisch zu übernehmen? Und da habe ich dann gesagt, naja, also zu dem Zeitpunkt war dann auch schon Kind Nummer 3 langsam unterwegs. Kind Nummer 2 war in Norwegen zur Welt gekommen. Kind Nummer 3 war, wie gesagt, gerade im Bauch. Und dann haben wir gesagt, naja, ist schon ein bisschen einfacher mit Oma und Opa in der Nähe. Lass uns das mal machen. Wir gehen nach Deutschland zurück. Und ist dann, wie häufig im Leben, alles ganz anders gekommen. Also das waren viele Versprechungen dann im Job da, die sich als nicht haltbar erwiesen haben. Und in dieser Phase dann mit der Unzufriedenheit im Job wieder in Hamburg fiel dann genau in dieses Silvester-Event rein, was ich gerade eben erzählt hatte, wo wir gesagt haben, ja, eigentlich mal zu reisen. Und naja, man geht halt nicht nach Norwegen, wenn man sonst ein Heimscheißer ist, sage ich mal. Wir waren schon immer gerne reiseaffin, waren in Vietnam mal 4 Wochen und haben uns das da erkundet. Und ja, wir sind schon immer abenteuerlustig gewesen. Und so kam dann das Ganze zu sagen, so, jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie loslegen können.
Zuerst dann kommt da die Wanderlust nicht von irgendwo her. Das finde ich auch schon sehr eindrucksvoll. Jetzt sitzt du ja gerade in Australien und du bist ja schon seit Dezember 2016, glaube ich, gell? Bist du ja jetzt schon unterwegs. In welchen Ländern wart ihr jetzt schon? Also habt ihr dann auch nochmal die Länder bereist, wo ihr schon wart, wie Norwegen, Vietnam oder wie hat bis jetzt so eure Reise ausgeschaut durch die Welt?
Also wir sind, das folgte nach diesem Silvester-Event, folgte erstmal 1 Jahr intensive Planung, weil unsere beiden ältesten Kinder mit damals 9 und 7 ja eben auch schon schulpflichtig waren. Das ist in Deutschland auch nochmal so eine spezielle heikle Nummer, aber da könnte ich jetzt, ich glaube, 2 Stunden dir noch erzählen, wie das geht. Das lassen wir mal raus. Wer sich dafür interessiert, der kann dann später auf anderen Medien das nachlesen. Es bedarf einer gewissen Planung, nicht zuletzt auch finanziell. Und wir haben dann gesagt, ja, wohin reisen wir? Wir wollten minimalistisch reisen, low-budget reisen und dann heißt das eben, dass du keine Winterklamotten mitnimmst und dann die Reiseroute entlang der Sonne planst. Ja, also irgendwo immer hauptsächlich in den Tropen. Wenn du günstig reisen willst, musst du eben Länder auslassen. Australien, das spielt jetzt mal hier einen anderen Fall, einen Sonderfall. Das war so ein Land, wo wir unbedingt mal hin wollten, weil es einfach weit weg ist von zu Hause. Aber wir haben uns den größten Teil der Reise eigentlich aufgehalten in Südostasien. Wir sind in Thailand gestartet, waren dort 2 Monate, wollten das auch ganz bewusst als Start für die Weltreise, denn dort hatte eine andere deutsche Reisefamilie so eine Art Winterlager aufgerufen und es sind ganz viele deutschsprachige Familien eben aus Österreich, der Schweiz und aus Deutschland dorthin gekommen, teils für mehrere Wochen, teils für mehrere Monate und das war ein ziemlich cooler Start für unsere Kinder, die ja so ein Reiseleben gar nicht gewohnt waren, die sind dann morgens einfach aus dem Hotelzimmer oder aus dem Resort raus und hatten sofort deutschsprachige Kinder um sich rum, haben Vertrauen gefasst, haben sich an die Temperaturen gewöhnt und das war natürlich für uns ein idealer Start und dann sind wir eigentlich ja über Malaysia, wir sind nach Sri Lanka rüber, wir waren, muss ich mal überlegen, auf den Philippinen waren wir sind Myanmar gewesen, da wollte ich unbedingt mal hin. Und dann irgendwie, keine Ahnung, juckte uns das mal auch nach Japan rüber zu reisen und sind dann 4 Wochen
Die
mit einem.
Episode mit sich und die ist mega.
Wir sind dann 4 Wochen mit einem kleinen Camperbus, also sowas VW-Busgröße mit so einem Aufstelldach, sind wir 4 Wochen durch Japan gefahren. Ein unglaublich geiles Land, eine Erfahrung, die wir gemacht haben als Familie da. Haben wir sogar ein Buch noch drüber geschrieben. Also, das ist so viele tolle Eindrücke und ja, ich müsste jetzt. Kambodscha waren wir noch, mein Bruder hat mich da besucht mit seiner Freundin und also es ist so einiges an Ländern, aber Europa haben wir jetzt komplett ausgelassen. Idee war es ursprünglich einmal rum um die Welt, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Anzahl an Ländern, die wir mal ursprünglich auf der Liste hatten, in einem Jahr bereisen zu wollen, würde bedeuten, dass man faktisch alle 2 Wochen das Land wechselt. Und das ist finanziell ziemlich teuer, weil Fliegen, also schnelles Reisen teuer ist und eben auch für die Kinder nicht denkbar war, dass man immer so schnell den Ort wechselt.
Hat es denn für die nicht irgendwie so mal Zweifel gegeben, weil ich stelle mir das echt crazy vor, wenn du dann, sag ich mal, mit 3 Kindern unterwegs bist, dann mit der Frau noch dazu, dass man dann nicht irgendwie sagt, ist es überhaupt so machbar, wie du hast vorher das Thema Schule schon ein bisschen angeschnitten. Ja, dass man das mit den Kindern macht, wie man das alles finanziert, dass man das, sag ich mal, ganz plump gesagt, auch überlebt. Also hast du da niemals so Gedanken gehabt, dass du sagst, okay, das traue ich mir jetzt doch nicht, weil? Oder hat es bei dir dann immer nur den Gedanken gegeben, ich mache das deswegen?
Das waren jetzt mehrere Fragen in einem, aber ich kann, natürlich, viel Erfolg liegt in der intensiven Vorbereitung. Einfach zu sagen, ich packe jetzt 3 Kinder ein, steige in den Flieger, wird mit Sicherheit bei vielen Leuten schief gehen. Wäre auch bei uns schief gegangen. Also dann, ja, ich glaube, wenn du zu Hause in deinem gewohnten Umfeld schon Probleme hast, würdest du sie auch auf Reisen mitnehmen. Also ist ja nicht so, dass wir hier auf Reisen nicht auch mal mit den Kindern aneinander geraten. Ja? Die haben keinen Bock zu lernen, ist doch logisch. Ja? Wenn wir erzählen, dass in der Schule zu Hause gerade das und das gelernt werden und wir dann Schulunterlagen rausholen, dann schon wieder lernen, kein Bock. Also das ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag von morgens bis abends nur am Strand sind, auch wenn man das vielleicht meinen könnte. Und klar, meine Frau und ich, wir sind jetzt seit einem Jahr 24/7 mit den Kindern zusammen. Da wünscht man sich auch mal wieder eine Kita oder eine Schule, wo die Kinder dann einfach mal, ich sag mal, abgeschoben werden, damit man auch einfach mal, man ist ja auch ein Ehepaar, man möchte sich auch mal unterhalten, man möchte sich auch mal austauschen und die Kinder sollen ja auch nicht immer alles dann hören. Also spätestens, wenn es um die Weihnachtsgeschenke geht, die besprochen werden wollen, nervt das natürlich. Und diese Sachen, das nimmst du alles mit, das kannst du, egal ob du zu Hause bist oder unterwegs. Und ja, aber diese Freude, eine neue Herausforderung einzugehen, und man muss halt schauen, oder wir haben immer geschaut, dass man auch selber dadurch reift. Ja? Also wir haben noch nie so eine intensive Zeit mit unseren Kindern gehabt. Und ich habe, muss ich jetzt den Vergleich ziehen, was ich vorher gemacht habe. Ich habe halt die letzten 2 Jahre, nachdem ich dann meinen Job da in Hamburg wieder gekündigt hatte, bin ich jede Woche nach London zur Arbeit geflogen. Und ich habe die Stewardessen wussten am Montagmorgen schon, was ich trinken wollte und haben mich mit dem Vornamen angeredet, obwohl sie es nicht durften. Aber die wussten halt schon, die kannten mich quasi besser, als ich meine Kinder gesehen habe. Und das passiert mir jetzt nicht mehr. Also ich habe regelrecht die letzten 2 Jahre die Entwicklung meiner Kinder nicht miterleben können. Und jetzt dieses Jahr der Weltreise, ich bin so dicht dran und ich bin so glücklich darüber, das mit meiner Frau und mit meinen Kindern gemeinsam erleben zu können. Und ich sag mal, jetzt kommt der Große, kommt jetzt langsam in die Pubertät, sei es der erste Pickel. Das sind so Sachen, wenn du später mal Papa sein wirst, Michi, glaub mir, wenn dein Kind die ersten Gehversuche macht, die ersten Schritte, dann wirst du stolz sein, das selber gesehen zu haben und nicht, dass deine Frau dir abends erzählt, du Michi, der Kleine kann jetzt gehen. Und das sind so die Sachen, die überwiegen. Und das muss man einfach, das muss man wertschätzen können und das muss man auch lernen, wertzuschätzen. Das fiel mir am Anfang sehr schwer. Und das ist so eine Entwicklung, die ich in dem letzten Jahr, ich persönlich für mich gemacht habe, die ja echt gut ist. Also ich habe bei meiner Frau häufig, wenn wir dann mal sprechen können und die Kinder uns lassen, es ist cool, mal einfach so in den Rückspiegel zu schauen und das Jahr mal Revue passieren zu lassen. Welche Entwicklung die Kinder gemacht haben, welche Entwicklung wir selber gemacht haben. Und klar, gibt auch dunkle Flecken, wo wir mal nicht so glücklich waren. Wir hatten auch Momente, wo wir die Reise abbrechen wollten. Das gehört, glaube ich, alles dazu. Aber das ist ja im Leben genauso.
Also da habe ich auch noch eine ganz coole Geschichte. Also wenn du gerade schon auf das Thema Papa sein zukommst,
ja.
Weil irgendwann einmal wechselt dann so der erste Bart bei uns Jungs. Mhm. Das war natürlich dann bei mir auch so und dann ist es darum gegangen, ja okay, wie rasieren wir sie dann? Und es war dann ganz cool, dann bin dann ich mit dem Papa im Bad gestanden und habe dann da sozusagen die ersten Rasierversuche gemacht und zum Schluss war es natürlich ein Heiden-Gaudi, weil da war der Rasierschaum irgendwo das ganze Bad nass, weil da macht man natürlich dann einen Spaß draus. Und ja, ich glaube, das sind dann schon echt brutal coole Erfahrungen, wenn du das einfach, sage ich mal, so hautnah miterlebst und es dann selber an deinen Kindern, sage ich mal, siehst.
Also dein Vater hat aber gute Arbeit geleistet, weil ich sehe dich ja hier gerade, das Rasieren hat er dir beigebracht, im Gegensatz zu mir. Aber ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe, um eine Geschichte mal zu erzählen, wir waren auf den Philippinen. Und dort ist so ein Wasserfall gewesen, die Cabazan-Wasserfälle heißen die. Und mein Sohn, der hat sich zu Hause in Hamburg, als wir im Schwimmbad waren, nicht mal vom 1-Meter-Brett getraut zu springen. Und der ist tatsächlich 9 Meter Höhe in so einen Wasserfall reingesprungen. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass er sich das traut. Er ist vielleicht auch ein bisschen über sich hinausgewachsen, weil da so viele eine chinesische Reisegruppe zugeschaut hat und er dann einen auf dicken Maxen gemacht hat. Aber ich war so mit Stolz erfüllt, diesen Moment miterleben zu dürfen, wie mein Sohn sich plötzlich traut, über sich hinauszuwachsen und da runter zu springen. Und das sind einfach echt coole Momente, die man so capturen kann im Leben, die... Ja, wenn ich diese Reise nicht machen würde oder wenn wir diese Reise jetzt für mich nicht machen würde, ich die quasi nie gehabt hätte, ja.
Das ist dann für die so einer der Hauptgründe, diese Reise zu machen, sage ich jetzt mal, dass du die Entwicklung deiner Kinder so intensiv siehst und so viele Erlebnisse oder Abenteuer mit denen bestreiten kannst.
Also ja, es kamen viele Faktoren zusammen. Einmal natürlich auch grundsätzlich die Lust zu reisen, dann Länder zu sehen, dann die Entwicklung der Kinder mitzuerleben. Ich brauchte dringend eine Auszeit von meinem Job. Habe da auch so ein Einjahr Sabbatical gemacht. Mittlerweile meinen Job auch gekündigt von unterwegs. Also ich werde nicht wieder in den Job wieder zurückkommen. Das ist eine Reise in die Welt, aber es ist auch eine Reise der eigenen Entwicklung. Also das sind so zwei Sachen quasi. Ja.
Wie würdest dann du sagen, dass du die, sag ich mal, oder was ist so die Hauptveränderung jetzt an dir?
Ich habe vorher einen Job gehabt, wie ihr schon beschrieben habt, dass ich immer nach London fliegen musste und dann da im Büro gesessen habe. Wir hatten ja im Vorgespräch mal so gesagt, dass es Leute gibt, die irgendwie morgens hingehen, irgendwie die Zahlen verdrehen, dreimal auf dem Bürostuhl eine Runde drehen, am Kaffeeautomat vorbeikommen und dann hinterher ist dann quasi Feierabend und dann fliegen sie wieder nach Hause oder fahren nach Hause. Und diese Schleife habe ich auch gemacht. Und mittlerweile, wenn man unterwegs ist und du musst dir Gedanken machen, wie kannst du das Leben einer fünfköpfigen Familie auf Reise bezahlen, dann ist die erste Frage natürlich, es geht viel aus Ersparten. Wir hatten einen gut bezahlten Job, aber mittlerweile ist es auch so, wir wollen gern weiterreisen. Da muss man sich Gedanken machen, wie kannst du von unterwegs Geld verdienen. Und da gibt es die Möglichkeit, natürlich im Internet, diverse, was weiß ich, von einem Online-Kurs über Bloggen, über YouTube, Geld zu verdienen. Und damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Und das war dann, ich war quasi konfrontiert für mich persönlich, wie kann ich das sicherstellen, dass meine Familie, dass wir Geld verdienen, dass wir uns das leisten können. Und ich hatte keine Ahnung. Also ich war früher ein ganz normaler Internet-User, der den Computer angemacht hat, surfen konnte im Internet. Klar konnte ich bei Amazon was bestellen. Und dann war es aber auch schon vorbei. Ich hatte keine Ahnung, wie die Sachen technisch funktionierten, was dahinter steht. Und wenn man jetzt ein Jahr später guckt, ich habe auch einen eigenen Podcast, ich habe mehrere Webseiten, die ich betreue. Wir haben einen YouTube-Kanal, der am Wachsen ist. Ich habe gemeinsam mit einem Kumpel für meine Frau ein Sportprogramm entwickelt, mit dem wir hauptsächlich unser Geld verdienen. Das sind so viele Sachen, das sind so viele Entwicklungsstufen und plötzlich merkt man, dass dieses Internet Dinge möglich macht für die Zukunft, Jobs entwickeln lässt, entstehen lässt, von denen wir eigentlich noch gar keine Ahnung haben. Ich sag mal als Stichwort diesen Bereich Blockchain oder Bitcoins, diese Geschichte, also keine Ahnung, wie das Kreditkartenbusiness oder Bankenbusiness in ein paar Jahren aussieht, aber ich bin mir sicher, dass es so, wie es jetzt ist, nicht mehr aussehen wird. Und die Reisebranche vielleicht in 20, 30 Jahren wird anders aussehen, wenn man durchs Weltall irgendwo hinfliegen kann. Selbstfahrende Autos, also diese ganze, da ist so viel Entwicklung drin. Und ich fühle mich jetzt selber als einen aktiven Bestandteil dieser ganzen Entwicklung, der sich damit auseinandersetzt und Teil hat. Statt irgendwie nur morgens den Computer anzumachen, Zahlen zu verdrehen und abends das bei Amazon zu bestellen. Und ich fühle mich also eigentlich deutlich aktiver in dieser ganzen Geschichte. Und das bringt mir selber Spaß und das hält auch meinen Geist irgendwie frisch und fordert mich heraus. Und das ist so, das hat man ja häufig im Job, dass man sich so eine Routine einstellt und man dann mal keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen. Und hier challenge ich mich eigentlich jeden Tag aufs Neue. Ja, also ich meine, so wie du einen Podcast machst, jeder hat seine eigene Begründung, warum er sowas macht. Und du hast mir erzählt, dass du einfach sagst, ja, das ist für mich so ein, das ist meine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich möchte besser werden, ich möchte mich selber testen, ich möchte eine Message rausbringen. Und ja, du musst es ja nicht machen. Es gibt so viele Leute, die brauchen es nicht, die wollen es nicht. Aber du machst es eben und das ist so cool. Und das zeichnet die Leute auch aus. Du bist ein Macher. Ja, und das, ja, so habe ich mich eben auch verändert. Statt Konsument zu sein, bin ich mittlerweile auch eher so der Produzent. Und das fühlt sich eben gut an.
Ja, finde ich auch so. Das ist also einer der Gründe für meinen Podcast, weil es macht einfach unheimlich viel Spaß, erstens so Menschen kennenzulernen, wie zum Beispiel die. Also, kann ja gerne mal so sagen, ich habe einfach auf Instagram für Podcast geschaut und dann ist da dieser Podcast-Name immer Podcast Daddy. Wie ich zu dir vorher schon gesagt habe, da habe ich so sehr viele Gedanken gehabt. Daddy, da haben wir, finde ich, so eine Intuition im Kopf, wo jetzt nicht mehr drauf eingehen will. Und dann bin ich da so draufgekommen und habe gelesen, ah, okay, Weltreise-Podcast. Das finde ich einfach so cool, weißt, wir haben vor zwei Tagen haben wir jetzt Mail geschrieben und jetzt sitzen wir da. Also, das finde ich auch sowas in Deutschland, da bin ich jetzt mit einer Wahlheit schon dabei, seit zwei Wochen irgendwie zum Schreiben, ob wir einmal Zeit haben und du sagst einfach so, ja, klar, passt, machen wir morgen, kein Stress. Also das ist schon so eine Gelassenheit, wo, finde ich, du auch so gekriegt hast.
Das Netzwerken ist halt auch so cool. Ja. So wie du das für deinen Podcast machst, mache ich es natürlich auch für meinen Podcast, dass ich Interviewgäste mir einlade und ich profitiere halt selber davon, Leute kennenzulernen und ein Netzwerk aufzubauen. Der eine gibt dir einen Tipp für ein gutes Hotel irgendwo, der nächste sagt, ja, schau mal hier, kannst du günstig einen Flug buchen oder die Insel ist traumhaft oder die Familie kenne ich, da kannst du einen Haussit machen. Und dieses Netzwerk, also du hast mir ja auch gerade verraten, wen du noch auf deiner Liste hast, das ist also erst spannend, wer weiß, wofür man das später braucht. Und nebenbei produzierst du ja noch einen Mehrwert. Also manchmal ist es der Unterhaltungswert, manchmal ist es eben der Content selber. Ich versuche bei meinem Weltreise-Podcast zum Beispiel Leute tatsächlich dazu zu inspirieren. Es kommen immer zwei Fragen beim Thema Weltreise mit Kindern. Ja, wie finanziert man das und wie kriege ich die Kinder aus der Schule? Das sind so die beiden Knackpunkte und das kann ich verstehen. Und es gibt aber keine Musterlösung, sondern man muss tatsächlich gucken, jeder muss seinen eigenen Weg finden und das versuche ich so zu transportieren mit meinem Podcast, durch meine Interviewgäste möglichst viele Geschichten zu erzählen, um Leuten Mut zu machen, wie es denn funktionierte.
Jetzt hast du vorher schon erwähnt, dass du relativ viel, sage ich mal, im Online-Geschäft aktiv bist. Also gefühlt stellt man sich das so vor, du machst einen Weltreise-Podcast und chillst dann so 10 Stunden am Strand, dann gehst du zum Essen.
Klar.
Und dann verbringst du ein bisschen Zeit mit deiner Frau, mit deinen Kindern und am Ende des Tages hast du trotzdem der Geld verdient. Also so finde ich, stellt man sich das ja vor. Also wie du das erzählst mit den ganzen Internetseiten, mit den ganzen Ideen, wo du hast. Also ich meine, du sprühst da davon, man sieht, also wir haben ja gerade hier einen Skype-Chat, wie du, sage ich mal, da Euphorie da drin hast, wie du das erzählst. So gechillt hört sich jetzt eher da das Leben auf oder das Reiseleben gar nicht an.
Also ich glaube, der einzige Unterschied ist der, dass wir hier gerade noch 25 Grad haben und ich hier in kurzer Hose sitzen kann. Also wir sind, seitdem wir angefangen haben, das Ganze, die Online-Business-Geschichten hochzuziehen, fängst du plötzlich an, dem Internet hinterher zu reisen, ja? Und meine Frau, also eins dieser Online-Business, was eben wirklich hauptsächlich jetzt gerade anfängt, uns Geld zu verdienen, ist in zwei Worten beschrieben, meine Frau ist Physiotherapeutin und hat in Hamburg, wo wir herkommen, eben mit einer Hebamme gemeinsam eine Praxis gehabt und hat, sobald die Frauen nach der Schwangerschaft ihren Rückbildungskurs absolviert hatten, wollen Frauen ja gerne wieder schlank werden. Und da hat meine Frau eben angesetzt mit dem Wissen als Physiotherapeutin, den Leuten Ernährungs- und Sportangebot und hat ein Mama-Bootcamp ins Leben gerufen. Und das Ganze hat dann natürlich aufgehört mit dem Beginn der Reise. Und wir haben uns gedacht, warum muss das eigentlich aufhören? Das Ganze kann man doch auch online darstellen. So, und jetzt gibt es quasi unser Online-Angebot, wo Muttis nach der Entbindung und nach dem Rückbildungskurs sich online anmelden können, entweder das ganze Programm einmalig kaufen oder eben für ein Abo-Modell monatlich oder regelmäßig quasi trainieren können. Und um das kurz auszuführen, das ist das Business und die Idee ist gut, das funktioniert auch. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, ja, also das ist, man fängt halt an, ja, man braucht eine Webseite. Okay, aber wo hostest du eine Webseite? Dann geht der nächste Schritt, es sind ja Leute, die zahlen, das heißt, du musst deinen Inhalt schützen, dann musst du dich damit auseinandersetzen, wie mache ich das technisch? Das Ganze sind Videomodule, das heißt, um jetzt auf den Arbeitstag mal hier bei uns auf der Weltreise reinzukommen, meine Frau steht morgens auf oder wir stehen morgens auf, wir frühstücken als Familie zusammen, natürlich ganz stressfrei. Der übliche Kampf ums Kinder müssen Zähne putzen, ja, das ist wahrscheinlich wie in jeder Familie. Und dann geht's eigentlich los. Also wir klappen dann das Stativ auf, dann kommt die Kamera drauf und dann macht meine Frau ein Sportprogramm, was sie absolviert und filmt das Ganze. Zwischendurch werden die Kinder 15 Mal ermahnt, dass sie nicht durchs Bild laufen sollen. Sie sollen die Hunde bitte festhalten und die Gänse sollen nicht im Hintergrund schnattern. Dann wird das Ganze nochmal wieder aufgenommen. Dann ist meine Frau unzufrieden mit der Tonqualität. Und dann 2 Stunden später endlich ist das Ganze im Kasten. Und dann wird das Ganze geschnitten, dann wird das Ganze hochgeladen, dann hast du kein Internet in der entsprechenden Geschwindigkeit, die du haben willst, dann wird das Ganze bei Instagram, Facebook, Twitter, das Ganze, also es gibt mit Sicherheit Leute, die erfolgreiche Internetunternehmer sind, die dafür ihren Angestelltenstab haben, aber das haben wir halt alles nicht. Das heißt, diese ganze Arbeit lastet auf uns, das sind Leidenschaften, die wir gerne machen und es fühlt sich gut an. Insofern machen wir es gerne, aber es ist halt Haufen Arbeit, ja, und es ist nicht nur eine Hochzeit, auf der wir da tanzen, sondern es gibt noch ein paar andere Projekte, an denen wir zeitgleich arbeiten und ja, das frisst schon viel Zeit und wir versuchen natürlich dann mit den Kindern nicht nur zu arbeiten, sondern wir teilen uns das ein. Wenn meine Frau arbeitet, gehe ich mit den Kindern auf den Spielplatz oder ich gehe an den Strand. Du hast vorhin gesagt, ihr geht den ganzen Tag ins Restaurant. Schön wär's. Wir ernähren uns relativ bewusst und gucken das daher, dass wir eigentlich immer selber kochen oder überwiegend selber kochen. Das heißt, du musst selber einkaufen gehen, du musst mobil sein, musst einen Roller mieten oder du musst ein, keine Ahnung, Taxi, Uber, da gibt es tausende Möglichkeiten, einen Mietwagen, irgendwas zu haben. Und es sind halt immer irgendwelche Herausforderungen. Heute zum Beispiel sind wir einkaufen gegangen und die Leute hier in dem Haus sit, die haben zwar einen riesigen Toyota Land Cruiser in der Garage stehen, aber das Ding ist nagelneu und die haben uns, weil sie uns natürlich auch nicht kennen, keinen Schlüssel dagelassen. Das heißt, wir sind heute 2 Kilometer an einer dicken Hauptstraße mit 3 Kindern an der Hand zu Fuß zum Einkaufen gegangen und haben einen Wocheneinkauf gemacht, dann zurückgekommen mit 6 Tüten und einem Rucksack voll und sind dann hin und zurückgelaufen. Das letzte Stück hat uns dann tatsächlich noch ein freundlicher Australier mit zurückgenommen. Aber ja, das ist halt nicht wie in Deutschland, wo du ein Auto in der Garage hast, fährst eben hin oder gehst zum Aldi und kommst dann wieder zurück, sondern hier ist dann Einkauf, dann einfach mal bist du 3 Stunden unterwegs, ja. Das ist völlig normal. Und wir haben auch keinen Zeitdruck, wir genießen das auch. Und das interessiert mich dann auch mal zu gucken, was essen denn die Australier? Und ach komisch, guck mal hier, die Parkplätze sind viel breiter. Es könnte ja daran liegen, dass die breitere Autos haben. Und McDonald's ist hier anders organisiert, der war jetzt zufällig daneben. Also man nimmt so viel wahr, weil du einfach mit einem anderen Bewusstsein durchs Leben oder durch die Welt reist. Und das ist ganz cool.
Das heißt, dass du, wie du bereits gesagt hast, also dass du mit deiner Frau an sehr vielen Projekten arbeitest, schluckt es dann unterm Strich mehr Zeit als der typische 40-Stunden-Job, wo du in der Woche in Deutschland arbeitest? Oder würdest du sagen, okay, unterm Strich bleibt mir dann doch mehr Zeit? Oder wie würdest du das so im Vergleich zu Deutschland sehen? Also, sag ich mal, hier kannst du ja, sag ich mal, deinen Tagesablauf selber planen, wie du was machen willst. In Deutschland war das dann immer strikt um 8 ins Büro, um 16 Uhr wieder raus und dann sozusagen dein Feierabend. Wie organisiert sich das hier? Also du hast gesagt, erstmal gechillt frühstücken, irgendwann mal einkaufen gehen, das kann dann einmal 3 Stunden dauern. Auf Kurssicht ist dann unterm Strich dann mehr Zeit.
Also ich glaube, die 40-Stunden-Woche, die kriegst du, glaube ich, nur in Deutschland, wenn du wirklich irgendwo in einem Konzern arbeitest oder bei der Behörde. Wobei, da muss ich will jetzt hier keinen irgendwie verurteilen. Ich kenne auch Leute, die bei der Behörde arbeiten. Aber dieses klassische Vorurteil, dass du musst schon irgendwie in einem großen Konzern arbeiten, um das wirklich durchsetzen zu können. Und also ich habe nie eine 40-Stunden-Woche gehabt. Ich habe auch in meinen Jobs, die ich gehabt habe, wenn ich nach London geflogen bin, dann hat um 4 Uhr der Wecker geklingelt. Um 5 saß ich im Taxi und bin dann nach London geflogen. Und dann mit der Stunde Zeitverschiebung war ich abends um 10 oder sowas erst im Hotel in London nach einem harten Arbeitstag. Und so sah dann die ganze Woche dort aus. Und also 40 Stunden habe ich eigentlich nie gehabt. Der Unterschied im Arbeitstag ist eigentlich, dass man jetzt... Ich habe eine ganz andere Leidenschaft und das ist der Punkt. Weißt du, wenn du für was brennst, dann ist es im Endeffekt vollkommen egal, ob du irgendwie 3 Stunden oder 8 Stunden dran sitzt. Ich habe vorgestern ganz spontan eine Geschäftsidee gehabt mit meinem Geschäftspartner in Hamburg und wir haben gesagt, das ist eigentlich so beschissen, dass das schon wieder so gut sein muss. Und können wir vielleicht irgendwann mal in einem halben Jahr eine zweite Podcast-Folge machen, können dann ein Resümee ziehen, ob das ein Nackenschuss war oder ob das super erfolgreich war. Aber weißt du, du hast eine Idee und wenn du in so einem Konzern arbeitest, ja, dann trägst du die Idee nach Hause, abends hast du schon, du hast nicht das Feuer in dir und probierst es nicht aus. Und hier habe ich halt die Zeit. Ich habe gestern Nacht dann noch die Webseite dafür, die Domain registriert. Mein Kumpel hat jetzt alles noch installiert. Ich habe heute die ersten Videos dafür aufgenommen und wahrscheinlich gehen wir in einer Woche schon live und probieren es einfach mal. Und wenn es nicht klappt, ja, dann habe ich zumindest was ausprobiert und habe festgestellt, dass es nicht funktioniert. Und das Ganze hat mich am Ende des Jahres 20 Euro gekostet für die Domain-Registrierung. Und dann schalte ich es halt wieder ab, wenn es nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, habe ich vielleicht wieder einen kleinen Mikrobaustein aufgestellt, der dafür sorgt, dass meine Familie dann noch ein Jahr länger reisen kann zum Beispiel. Also und das ist dann eben auch schön. Aber dieses sich ausprobieren zu können, ich meine, Beispiel Fahrradfahren. Ja, wie lernen Kinder Fahrradfahren? Die fahren halt 20 Mal, fallen sie hin. Und dann klappt es plötzlich. Schwimmen. Ja, du versuchst und versuchst und irgendwann klappt es. Und so ist es, glaube ich, auch mit Geschäftsideen. Ja. Du machst 20 Dinge und fällst 19 Mal auf die Schnauze und beim 20. Mal funktioniert. Aber wenn du es nie probierst, wenn du dich nie aufs Fahrrad setzt, wirst du auch nie Fahrradfahren lernen können. Und das ist eben das Spannende. Und wenn du, so wie ich, eben die ganze Woche immer nur in London bist und immer nur arbeitest und immer nur irgendwelche Zahlen verdrehst, du kannst sie nicht ausprobieren mit deinen eigenen Dingen und das ist jetzt eben anders und das bringt so Spaß und dann ist die Arbeitszeit zweitrangig. Also ich sitze häufig bis nachts um 3, weil ich eben auch die Zeitverschiebung habe und mit Hamburg telefoniere. Stört mich nicht. Ja gut, schlafe ich morgens eine Stunde länger, aber ich habe Spaß daran und das ist so viel wichtiger.
Also man merkt schon, dass bei dir, sage ich mal, du hast eine andere Lebenseinstellung wie viele andere, sage ich jetzt mal. Und es kommt also rüber, dass du, sag ich mal, durch diese Freiheit des Reisens und des Nicht-Gebundenseins viel kreativer wirst. Es ist also ein netter Nebeneffekt, den du nicht nur bei dir siehst, sondern auch, wie du schon gesagt hast, ihr habt in Thailand dann, sag ich mal, so ein erstes Camp gehabt und es wird sich dann bestimmt immer nur zu den anderen reisenden Familien Kontakt haben, dass die das dann auch erzählen, dass sie viel kreativer waren, sind, viel mehr Ideen haben, Geschäftsideen, weil irgendwie musst du dir finanzieren. Wie bekommst du das so mit den anderen Familien?
Also das gibt einen Austausch. Es gibt die ganzen reisenden Familien sind eigentlich sehr gut vernetzt. Da gibt es so das typische Facebook-Gruppen. Ich dachte am Anfang aus, es wäre relativ klein, aber es ist wirklich eine sehr stark wachsende Community. Es scheint einen sehr großen Drang zu geben, von Reisenden oder von Familien überhaupt reisen zu gehen. Nicht alle wollen jetzt gleich um die Welt reisen. Viele wollen auch einfach erstmal nur die Elternzeit nutzen, rauszukommen und so. Und da kommt man eigentlich relativ leicht rein. Und das ist auch so eine Idee, von diesen reisenden Familien so Anlaufstellen zu bieten, Informationen zu geben, wo kriegt man Informationen her. Das ist auch so eine der Intentionen vom Weltreise-Podcast gewesen. Und ja, wird man kreativer, wird man freier? Ich glaube, da ist sehr viel der individuelle Charakter auch ausschlaggebend. Mir tut es gut, mir persönlich. Ich merke bei einigen anderen Reisenden, die ich auch interviewt habe, dass dieser Gedanke, keinen festen Job mehr zu haben und man muss jetzt was machen, auch eine Blockade hervorrufen kann. Also die sagen dann, ich habe jetzt ein Jahr Auszeit genommen vom Job und ich möchte eigentlich gerne den Ausstieg schaffen, nicht zurück in meinen Job, und dann verkrampfen die. Die sagen dann, okay, jetzt muss YouTube innerhalb von einem Jahr so viel Einnahmen generieren, dass die ganze Familie davon leben kann. Ja, das ist natürlich utopisch. Ja. Also das sind, weißt du auch mit deinem Podcast hier oder mit meinem Podcast oder mit YouTube, keiner macht über Nacht die Millionen. Und auch wenn Leute das im Internet versprechen mit irgendwelchen Online-Kursen, Leute, Finger weg von dem Scheiß, das funktioniert nicht. Das ist wie alles andere, das braucht Jahre, um sowas aufzubauen. Und ja, also einige werden vielleicht kreativer, andere verkrampfen. Wir gehen dann alles relativ entspannt dran, machen immer alles lange, wie es uns Spaß macht. Und ich habe meinen Eltern damals gesagt, wir machen YouTube, dann könnt ihr uns mitverfolgen. Die ersten 70 Abonnenten von unserem Kanal, die kannte ich alle noch persönlich. Mittlerweile sind es, ich glaube, letzte Woche mal geguckt, 2.500 Leute. Ja, die kennst du natürlich nicht mehr. Ja? Dann wird es aber auch irgendwann spannend, dass Leute kommentieren, dich auseinanderreißen in der Luft und so. Da musst du auch erstmal für gewappnet sein, ja, mit sowas umgehen zu können. Und das ist, wir haben immer gesagt, wenn es uns keinen Spaß mehr macht, ja, wenn das Schneiden der Videos zu anstrengend wird oder wenn Leute uns irgendwie dumm kommen, dann machen wir den Kanal dicht. Ja, dann, das ist jetzt ist kein Geheimnis. Also bei 2.500 Abonnenten, da verdienst du im Monat bei YouTube ungefähr 70 Euro. Wenn du glaubst, davon kannst du mit einer fünfköpfigen Familie um die Welt reisen, dann
kannst du auch essen gehen.
Ja, da kannst du lieber essen gehen. Aber die Arbeit, die du mit YouTube hast, was du vorhin angesprochen hast, die 40-Stunden-Woche, du stellst jetzt mal dein Leben ja öffentlich, du schneidest alles, du filmst alles, du schneidest alles, du musst es hochladen, du brauchst Internet. Teilweise müssen wir in den asiatischen Ländern, mussten wir uns halt mobile SIM-Karten kaufen, um überhaupt die Videos hochzuladen. Das sind ganz schöne Datenmengen. Also die 70 Euro, die du da einnimmst, in dem Moment, wo uns ist eine Kamera zum Beispiel kaputt gegangen, unsere Vlogging-Kamera, ja, neue Kamera hat 200 Euro gekostet, da sind die 70 Euro natürlich schon wieder wegpulverisiert. Also das machst du, weil es eine Leidenschaft ist und weil es Spaß bringt und nicht, um damit reich zu werden. Wenn in 2-3 Jahren vielleicht mal 10.000 Abonnenten da sind, dann nehmen wir das Geld natürlich gerne mit, gar keine Frage. Aber aktuell ist das mehr so, ja, langsames Aufbauen des Ganzen.
Ich finde das echt total spannend, wie du dir so verzeihst, dass einfach nur durch die Weltreise, dass du da auf so viele Ideen kommst und diese Ideen dann irgendwie mal dann auch umsetzen willst. Also das finde ich echt mega cool und ich hätte mir gar nicht gedacht, dass wir, sag ich mal, zu dem zu sprechen kommen jetzt in unserem Gespräch. Jetzt machen wir mal so einen krassen Cut und gehen wir einfach mal zu die Geschichten rüber, weil ich arbeite ja im Hotel und da habe ich jeden Tag mit anderen Menschen zum Tor und ihr erlebt da auch immer wieder Geschichten und wo du dir am Ende vom Tag denkst, boah cool, was geht eigentlich mit dem Gast schief oder denkst du so, also der Hochzeitsantrag, wo der Gast gemacht hat, ist ja echt mega süß und was, du hast halt da mitgewirkt. Was ist so die Geschichte, wo der jetzt als erstes in den Kopf kommt, wo du sagst, genau deswegen mache ich das. Das ist so eine Geschichte, die ist einfach so, die war einbrennend, aber im Positiven.
Boah, das ist jetzt aus dem Off natürlich relativ schwierig. Also ich würde vielleicht die Frage mal ein bisschen wie ein Politiker umschiffen und würde das mal eher so sagen, in welches Land hat uns am meisten inspiriert und auch
oder so, ja, sehr gerne.
In Hinsicht auf diese Freiheit auch, weißt du, wir waren in Thailand, saßen dort in, ich weiß gar nicht, wo das war, Hua Hin oder sowas, glaube ich, irgendwo, und wir haben ja beschlossen, Low-Budget-Reisen zu machen. Und das heißt also wirklich mit einem Backpack, wir sind als fünfköpfige Familie mit zwei Backpacks unterwegs. Ja. Und dann
Kurze Zwischenfrage, Backpacks sind so große
Rucksäcke, ja genau, oder? So ein Rucksack. Also wir sind tatsächlich, ich glaube, jeder hat irgendwie drei T-Shirts und zwei Unterhosen dabei und suchen dementsprechend jeden zweiten Tag irgendwo einen Waschsalon auf. Oder beziehungsweise jetzt im Haus ist es natürlich ein bisschen einfacher. Aber wir sind eben nicht mit fünf Koffern unterwegs. Und wir sitzen da in Hua Hin auf der Terrasse unseres Hauses. Und dann sage ich zu meiner Frau, weißt du, irgendwie sagt mein inneres Ich mir, wir sollten mal nach Japan. Sagt sie, was? Japan? Bist du bescheuert? Und dann sagt sie am nächsten Tag, weißt du was, ich habe da mal drüber nachgedacht. Irgendwie reizt mich Japan auch. Und dann gucken wir so zufällig im Internet und finden von einer anderen Reisefamilie einen Blogartikel, die waren gerade in Japan. Und dann kommen wir von dem Hundertstel ins Tausendstel und finden dann plötzlich sowas, ach guck mal hier, Japan, ach keine Ahnung, die haben ja ganz schön viele Berge. Cool, da kann man mit dem Camper durch die Gegend fahren. Ah, ist auch ein bisschen kühler als in Asien. Und so kam eins zum anderen und wir sind eigentlich, obwohl das Budget nicht gepasst hat, obwohl es nicht auf unserer Route gelegen hat, obwohl wir keine Ahnung hatten, dass Japan jetzt so bergig ist, und haben wir einfach gesagt, okay, wir buchen das. Und dann kommt auch noch so ein Flugangebot da rein von Air Asia, so einer günstigen Airline, die im asiatischen Raum hier unterwegs ist, wo wir eigentlich gesagt haben, ja, also das sind jetzt so viele Signale, die zusammenfallen, jetzt müssen wir das auch machen. Und dann haben wir diesen Camper genommen und wir haben, wenn du die Kinder fragst, was war das Geilste auf der Weltreise, dann sagen sie, 4 Wochen mit dem Camper durch Japan zu fahren. Vielleicht liegt es daran, dass die Natur sehr ähnlich ist der norwegischen Natur. Vielleicht liegt es an dem Erlebnis, mit dem Camper unterwegs gewesen zu sein, die Erfahrung, so eng aufeinander zu hocken, die Freiheit, ja, sonst bist du halt immer mit dem Roller irgendwie unterwegs und plötzlich setzt dich ins Auto und fährst hin, wo du willst. Die Kultur, atemberaubend, der Japaner, die Mischung, aber dieses Erlebnis, einfach vollkommen frei zu sein und zu sagen, was mache ich jetzt einfach? Und ich habe keine Ahnung, da waren so Geschichten, die Japaner, die haben so eine unheimliche Kultur, ihre Waschhäuser, die nennen sich Onsen. Japan ist ja ein Vulkanland und hat dementsprechend sehr viele heiße Quellen. Und da gibt es dann so Thermalquellen, das wird regelrecht gepflegt, diese Kultur, wo dieses heiße Wasser aus dem Gestein abgeleitet wird und dann hast du wie einen öffentlichen Waschsalon. Jetzt nicht für Wäsche, sondern eben so kleine Becken, wo du reinhüpfen kannst, komplett nackt, so wie so eine Saunakultur und dann Männlein, Weiblein getrennt. Aber die Japaner, die waschen sich halt und zwar richtig gründlich. Und bevor du in so ein Waschhaus dann da reinkommst oder in dieses eigentliche Becken, hatten wir so eine Geschichte, wo ich mit meinem Sohn hingegangen bin. Kein Mensch sprach irgendein Wort Englisch. Dann hatten wir Glück, dass einer der Besucher, der dorthin kam, der hatte eine englischsprachige Freundin aus Amerika und die konnte dann so ein bisschen Japanisch und hat dann quasi so übersetzt für uns, dass wir zumindest das richtige Eintrittsticket da kaufen konnten an so einem, wie wir es anders zu erwarten, in Japan, an so einem Roboterautomaten, der da stand. Und dann sind wir da reinmarschiert und dann sind da irgendwie so 50 Waschplätze gewesen, kleine Schüsseln mit Wasser und riesige Tuben mit Seife, Shampoo und Einwegrasierer, alles. Du hast ja keine Ahnung, wenn du da hingehst. Mein Sohn guckt mich nur an, du hast das Thema Rasieren ja vorhin angesprochen. Ja, und dann sitzen die Japaner da und waschen sich eine halbe Stunde. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so intensiv gewaschen. Und du guckst dann erstmal nur, was macht der rechts von dir, was macht der links von dir, mache ich das alles richtig? Was, der hat sich jetzt das 4. Mal die Haare gewaschen? Ist der bescheuert? Der rasiert sich, oh Gott, was macht er? Muss ich mich jetzt auch rasieren, muss ich nicht? So, und dann, nachdem er sich eine halbe Stunde gewaschen hat, ist er dann aufgestanden, hat wirklich das ganze Bereich stand unter Wasser, ist er dann rübergegangen zu dem Becken, zu diesem Thermalbecken und hat sich dann auf diesen 4 Metern, könnte man ja theoretisch wieder dreckig werden, hat sich dann quasi vor dem Becken, bevor er seinen Fuß da reingesetzt hat, nochmal die Füße wieder gewaschen. Ich dachte mal, ist der bescheuert? Aber du machst halt alles nach. Du passt dich an diese Kultur an und dann sitzt du in diesem Becken drinne. Die haben so 38 bis 42 Grad und du schwitzt wie Hulle. Und ich meine, in Deutschland, ich sag das mal einfach so, aber es gibt ja das eine oder andere Kind, was mal ins Schwimmbad gepischert hat. Ja? Nein, der Japaner, der schwitzt nicht mal ins Wasser, sondern der hat dann noch einen Waschlappen auf der Stirn, mit dem er sich den Schweiß abwischt, bevor er in dieses Thermalbecken reinschwitzen würde. Also das ist so komplett anders. Und diese Eindrücke zu haben, und dann kommst du als krasses Gegenbeispiel irgendwo in Thailand mal an den Strand und guckst, oder Kambodscha war noch schlimmer, wie die ihren Müll da entsorgen oder was die an Plastikmüll. Also diese krassen kulturellen Unterschiede, das war schon, das sind echt, ja, Eindrücke, die du dein Leben nicht mehr vergisst. Jetzt, wo ich anfange zu erzählen, jetzt fällt mir da die nächste Geschichte ein. Wir waren in Sri Lanka, waren wir eingeladen.
Warte, kann ich nur kurz
zwischendurch.
Genau, weil zu dieser halben Stunde sich waschen, da fällt mir auch so eine total nette Story. Ich war mal mit meiner Family auf Sizilien. Mhm. Da waren wir an einem total schönen Hotel, da war ich irgendwie so 12 Jahre alt. Irgendwie dann in die Animateurin verliebt, die irgendwie so 22 war. Was ist das, kleiner, blonder Typ und so. Und da haben wir dann immer Folgendes gehabt. Wir waren beim Frühstücken Und dann haben wir immer mal so Richtung Meer geschaut, weil das Hotel war direkt am Meer. Und dann sind die Italiener, aber echt, wir sind zum Frühstück gegangen. Da sind die schon im Meer gestanden. Eine Stunde später sind wir wieder zurück vom Frühstück, waren immer noch im Meer. Das ist also eine Kultur, so ganz anders wie bei uns. Also was? Und die stehen dann halt echt so mit der Espresso-Tasse im Meer drin und ratschen halt dann einfach. Und das mehr wie eine Stunde. Also das ist halt auch was ich total cool finde. Einfach auch schon wieder andere Kulturen. Einfach so gechillt. Also das ist so das Erste, was mir auch da so in den Kopf kommt.
Ja, es ist auch... Ich glaube, das ist so dieses, wir haben viele Diskussionen gehabt im Vorfeld, auch so gerade für die Kinder, ja, wenn sie nicht zur Schule gehen jetzt ein Jahr. Wir haben die Regelung, dass die Kinder wirklich ein Jahr komplett vom Unterricht befreit sind, freigestellt sind und dann nach dem Jahr quasi die Schule einmal beurteilt, wie viel haben sie eigentlich verpasst und können sie so wieder nahtlos einsetzen in der Klasse oder müssen sie eben das Jahr wiederholen. Und wir haben gesagt, okay, selbst wenn sie es wiederholen müssen, das ist eine Erfahrung fürs Leben. Da werden uns die Kinder jetzt später, glaube ich, nicht den Kopf für abhacken. Und dieses kulturelle Wissen, was die Kinder erlangen, also Englisch brauchen wir gar nicht drüber sprechen, also selbst unsere Kleine, die jetzt in ein paar Tagen 5 Jahre alt wird, spricht schon besser Englisch, als sie das jemals lernen würde, wenn sie in Deutschland selbst im Kindergarten irgendwie Englisch gehabt hätte. Ja? Und die fangen ja bei uns in Schleswig-Holstein, wo wir herkommen, wir wohnen also etwas nördlich von Hamburg, da fangen die in der zweiten Grundschulklasse erst an mit Englisch, aber meine Tochter spricht halt mit 5 Jahren besser Englisch als ein Zweitklässler. Und das sind Sachen, die nehmen die Kinder automatisch mit. Dann, wenn wir über Biologie sprechen oder so, ja, mein Sohn musste dann irgendwie das Eichhörnchen lernen und den Wurm und den Schmetterling. Klar, unsere Kinder, die lernen halt hier das Krokodil, das Känguru und solche Sachen. Und für mich als Vater muss ich den Kindern jetzt nicht noch das Eichhörnchen irgendwie im Internet zeigen. Wenn der später wissen will, was das Eichhörnchen ist, dann wird er sich das angucken. Ja, ich wüsste jetzt auch bei vielen Sachen nicht mehr, was ich in der Grundschule gelernt habe. Basics, Mathe und Deutsch, das sind Sachen, die vermitteln wir den Kindern. Das finde ich auch wichtig, dass sie sich später immer sowas durchlesen. Aber dieses kulturelle Verständnis, das ist so unglaublich, wenn du sagst, die Italiener stehen da mit der Espresso-Tasse im Wasser. Das hast du, guck mal, jetzt bist du 19. Ich weiß, jetzt müssen wir mal rechnen, wie alt deine Animateurin jetzt mittlerweile ist. Vielleicht ist sie nicht mehr so heiß, aber du hast dich halt, du erinnerst. 32 so viel, ja, aber du erinnerst dich eben daran, das beobachtet zu haben, was die Italiener damals gemacht haben. Ja? Und das assoziierst du damit, aber nur weil du da gewesen bist. Wenn du nie da gewesen wärst in Italien oder in Sizilien da eben, vielleicht ist das spezifisch für die Italiener auf Sizilien, dass sie da so lange im Wasser stehen. Aber das sind Beobachtungen, die du nur machst, weil du eben da bist. Und genauso ist es bei uns eben auch, dass Gastfreundschaft, die du irgendwo in der Welt erfährst und Beobachtungen mit einem Müllproblem, wie damit umgegangen wird. Wir haben also, mein Sohn hat sich irgendwann mal, keine Ahnung, was da fehlgelaufen ist in der Entwicklung oder was wir als Eltern falsch gemacht haben, aber der ist entgegen unserer Low-Budget-Reise, steht da auf den totalen Luxus. Also der guckt bei YouTube immer nur irgendwelche Luxusjachten an, möchte einen Privatjet haben und wollte halt auch einmal in seinem Leben mit einem Rolls-Royce fahren. Und den Traum haben wir ihm erfüllt, aber nicht, dass wir irgendwie einen Rolls-Royce gemietet haben, sondern was wir nicht wussten, in Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha, werden die meisten Rolls-Royce der Welt verkauft. Das Geld stammt wohl überwiegend aus Korruption. Und in dem Hostel, wo wir waren, 2 Straßen weiter, war ein Autohändler und mein Sohn ruft so im Vorbeifahren aus dem Tuk-Tuk: Papa, guck mal da, Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Race. Ich wusste gar nicht, wie die heißen, die Dinger, aber mein Sohn weiß das halt alles. Und ja, dann bin ich halt mit ihm dahin gegangen. Wir haben uns das angeschaut und ja, wenn du als weißer Mann dann natürlich irgendwo da reinkommst, dann machen sie dir die Tür auf und dann darfst du auch mal Probe sitzen im Rolls-Royce. Und dann kam die Tochter von dem Autohändler mit einem Rolls-Royce auf den Hof gefahren und die war, keine Ahnung, wie alt die war, irgendwie 22 oder so, die studierte in Amerika, sprach fließend Englisch und da habe ich ihr halt erzählt, mein Sohn wird gerne mal mit dem Rolls-Royce fahren, ob man ihm den Traum ermöglichen könnte. Und sagte, ja, alles klar, komm morgen um 10 vorbei, drehen wir mal eine Runde. Und zack, hat mein Sohn 2 Tafeln Schokoladen gekauft als Dankeschön, $5 haben die umgerechnet gekostet und wir sind für $5, dem Gegenwert von 2 Tafeln Schokoladen, sind wir am nächsten Tag eine halbe Stunde mit dem Rolls-Royce durch Phnom Penh gefahren, ihm den Traum erfüllt, gezeigt, dass es gleichzeitig auch geht, ohne irgendwie sich für $2000 so ein Ding mieten zu müssen und eine Kaution zu hinterlegen und noch spannende, nette Menschen kennengelernt. Und das sind so, ja, ich weiß nicht, ob du in Deutschland so mal eben ins Autohaus gehen kannst und sagst, ich möchte mal eine Rolls-Royce-Probe fahren oder mitfahren oder so. Und den Kindern das auch zu zeigen, obwohl er Wünsche hat, die so speziell sind, dass es immer Wege gibt, ja, auch wieder dann zurück aufs Online-Business. Wenn du an etwas glaubst und du diesen Weg gehen willst, dieses Vertrauen ins Leben zu entwickeln, das ist so eine Riesenerkenntnis und das funktioniert. Und das geben wir unseren Kindern mit oder versuchen es denen mitzugeben. Und ja, das ist eigentlich cool. Das ist so eine Entwicklung, die wir selber machen und etwas, was die Kinder eben auch ziehen. Und das ist so wie bei dir, die Italiener, die im Gedächtnis hängen bleiben, sind das die Momente, die bei unseren Kindern im Leben hängen bleiben. Und Japan mit dem Camper, in Sri Lanka einen Monat auf einer Teeplantage gelebt zu haben und selber die Palmen hochklettern, die Kokosnüsse runterholen, selber Zimternte mitzumachen. Es gibt so viele Sachen, kann gar nicht alles einpacken in tolle Geschichten, aber es sind halt immer mal wieder Momente, die dann hochkommen, die uns erinnern. Verbindungen, Telefonate, Postkarten, die wir schreiben an Freunde, die wir gewonnen haben. Das ist einfach so toll.
Also echt total schön, einfach wie du das so erzählst. Also ich höre da echt gern zu und am liebsten hätte ich da gar keine Zwischenfrage stellen, aber sonst wäre es ja ein reiner Monolog. Was ist dann eigentlich so das Ziel dieser Reise? Also gibt es irgendein festgeschriebenes Ziel oder ist es so eine Reise ins Ungewisse? Weil, wie du schon sagst, also wenn du, das habe ich im Vorgespräch ja schon gehabt, du machst ja meistens was mit einem Ziel.
Also,
Ja,
also, das ist, wie ich schon sagte, das ist eine Entwicklung, eine Reise zu sich selbst auch. Ich habe ja erzählt, dass ich angefangen bin mit einem Sabbatical und dann relativ schnell festgestellt habe, boah, was ist denn das für eine Freiheit hier im Leben? Ich möchte diese Freiheit in keinem Preis eigentlich wieder aufgeben und habe dann nach bereits 3 Monaten meines Sabbaticals, obwohl es ein Jahr angelegt war, habe ich meinem Chef bereits gesagt, hör, pass mal auf, ihr könnt in London die Stelle neu besetzen, weil das auch eben ziemlich langatmiger Prozess ist, da jemand in dem Bereich aufzubauen, weil das schon eine ziemliche Nische war. Und dann kommen so natürlich die Fragen, wir würden gern weiterreisen, aber, und jetzt kommen so ein paar Aber. Eine Sache ist natürlich, wie macht man das mit der Schule? Wir haben den Antrag gestellt für ein zweites Jahr Schulbefreiung. Und wir müssen das Ganze finanzieren. Dafür kommt diese ganze Komponente mit dem Online-Business eben zum Tragen. Und wenn die Sachen so nicht funktionieren, werden wir wieder ganz normal zurückkommen nach Deutschland, werden unser Leben mit Sicherheit in einer abgeänderten Form von dem, wie es damals war, weiterleben und werden aber trotzdem immer die Ferien ausnutzen, um viel zu reisen. Also wir werden in jedem Fall nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis sein, sondern selbstständig sein, um das maximal ausschöpfen zu können. Und die Kinder sind jetzt mit 10, 8 und 5 Jahren so weit, dass irgendwann die Eltern, gerade die beiden Älteren, die Kinder brauchen. Also die Eltern sind zwar cool zum Reisen und auch toll, aber irgendwann sind Freunde eben doch wichtiger. Und ein Jahr geht's mit Sicherheit noch zu reisen und dann werden die Kinder uns einen Strich durch die Rechnung machen. Also dann ist ihnen das scheißegal, ob sie am Thailand am Strand sind, weil dann wollen sie einfach ihre Freunde haben. Weißt du, dann brauchen sie ein iPhone oder ein cooles Tablet oder so. Das ist dann einfach wichtiger als mit Papa hier irgendwie nochmal Wasserski zu fahren oder so eine Kacke. Das ist ein natürlicher Prozess und das haben wir gesagt, solange das noch geht und solange die Kinder das noch wollen, würden wir gerne dieses Reisen noch weitermachen. Wir haben Afrika noch nicht gesehen. Wir würden gerne mal durch Kanada.
Das wird unbedingt aber noch Ägypten. Also da war jetzt in diesem Sommer im Urlaub und war einfach eine total schöne Erfahrung, einfach mal, weil ich sag mal, viele Leute haben ja ein Vorurteil, wie die Araber, sage ich mal, mit ihren Frauen umgehen. Da das einfach so im Hotel zu sehen, wie dann die privat mit den Frauen umgehen, dass sie dann die Frauen dann das Essen holen, dass dann extra noch schauen, okay, gut, die Frau will jetzt nur ein Kissen, dann holen sie ihr 2 Kissen und die hat jetzt nichts mehr zum Trinken, dann holen sie ihr dann nochmal was zum Trinken nach. Und die schauen einfach so brutal dann auf ihre Frauen und auf die Kinder, wo dann einfach, wo ich mir so denkt habe, boah, das ist echt cool, wie die ja, da können wir Deutschen, also die typischen Deutschen, finde ich, uns da mal noch ein Vorbild daran nehmen.
Wo bist du Wo bist du genau gewesen in Ägypten? In
Hurghada.
Ah, Hurghada, ja. Also ich bin auch schon mal in Ägypten gewesen. Ist schon alleine auch zum Tauchen und Schnorcheln, das ist ja traumhaft da. Aber ja. Ich geb dir absolut recht, gerade diese Vorurteilskiste, die man ja immer fährt. Und wir müssen auch aufpassen als Deutsche, das sehen wir halt, also Deutsche genießen ein unheimliches Ansehen in der Welt, das merken wir, egal wo wir hinkommen. Und wenn wir sagen, Deutsche, oh, you're from Germany, oh, good country, I like your country. Und ja. Spätestens am dritten Satz fällt dann irgendwie, oh ja, Mesut Özil, ja, 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 oh, Soccer, ja, World Cup, oh ja, ja. Und ja, da kannst du natürlich schon stolz sein. Und es gibt auch so viele deutsche Firmen, die international unterwegs sind. Aber wir bringen ja auch eine hohe Messlatte mit rein in die Welt und urteilen natürlich damit auch. Ja, also ich will mal ein Beispiel geben, ohne das jetzt großartig zu werten. Wir haben in Myanmar ein Land, was hoffnungslos unterentwickelt ist, eine Fahrradtour gemacht. Und da haben wir gesagt, ja, wir bräuchten jetzt mal einen Fahrradsitz hier für die Kleine, weil die kann auch nicht selber fahren. Und auch so ein negativer Aspekt der Weltreise, wir sind halt, wenn wir so häufig die Unterkunft wechseln, haben wir kein eigenes Fahrrad dabei. Jedes Kind in Deutschland kann mit 4 Jahren oder fast 5 Jahren Fahrrad fahren. Unsere kann es halt noch nicht. Gut, dafür kann sie schwimmen und andere Sachen und Englisch sprechen. Und jedenfalls brauchten wir einen Fahrradsitz. Und dann haben die uns einen Plastikstuhl, wie man ihn sonst irgendwie auf einer Terrasse stehen hat, mit ein bisschen Band hinten festgebunden auf dem Gepäckträger von dem Fahrrad meiner Frau. So, meine Frau hat dann ja das Bild hochgeladen bei Instagram. Sie hat da knapp, ich glaube, 11.000 Follower oder sowas. Die wurde in der Luft zerrissen, ja. Wie verantwortungslos wir sind, unser Kind auf so einen Stuhl zu setzen und was denn da abgeht. Ganz ehrlich, aus deutscher Perspektive, der TÜV, kann ich alles verstehen, aber Deutschland sind 80 Millionen von 7 Milliarden auf der Welt und der Großteil von diesen 7 Milliarden auf der Welt, 7 Milliarden Menschen auf der Welt, ist eher mit so einem Stuhl unterwegs, als mit irgendeinem TÜV geprüften Stuhl, der hinten drauf ist. Und ja, der Anspruch der Deutschen ist halt echt immer hoch und da haben wir so vielleicht auch 1-2 Fehler gemacht, wir würden es heute auch nicht mehr so machen, also wir lernen auch daraus, aber man muss sich das einfach mal, wie du diese Vorurteile ansprichst. Die Ägypter, nur weil da, ich war auch damals in Ägypten, als dieses 2 Wochen bevor dieser Anschlag da gewesen ist in Sharm el-Sheikh, und nur weil sowas ist und weil da einer sowas macht, heißt das ja nicht, dass alle Ägypter plötzlich doof sind oder so. Und sowas lernst du eben auch durchs Reisen und du siehst dann eben diese Dinge, dein Italiener mit der Espresso-Tasse oder eben wie die in einem Hotel ihren Frauen da alles bringen und jeder Deutsche glaubt, oder nicht jeder Deutsche, muss man auch vorsichtig sein, aber viele Deutsche glauben halt, ja, die ganzen Ägypter sind alles solche Machos und ja, man muss da echt vorsichtig sein und dieses Reisen bildet unheimlich.
Ja, ist echt so. Dies jetzt so aus krönenden Abschluss, ich finde, das ist ja total schön, Schlusswort, Reisen bildet. Hast du vielleicht nur so ein, zwei Sätze für meine Zuhörer, wo du sagen kannst, hey Leute, deswegen rentiert sich das Reisen, oder einfach irgendeine Botschaft, die du die Hörer mitgeben willst, was du, sag ich mal, jetzt erlebt hast, wo du jetzt auch aus Erfahrung sprechen kannst.
Also ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, anderen Leuten Ratschläge zu geben, weil ich glaube, meine eigene Erkenntnis aus einem Jahr ist eigentlich, man sollte sich darauf besinnen, wirklich man selber zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen, das zu tun, das Bauchgefühl, was es einem sagt, wenn man Träume hat, versuchen die zu verwirklichen. Man hat nur ein Leben und das sollte man vielleicht nicht zu sehr damit verbraten, von morgens bis abends zu arbeiten und sich zu ärgern über einen nicht bekommenen Parkplatz oder einen Rentner an der Kasse, sondern man sollte vielleicht mal etwas häufiger lächeln, mal was wagen, mal was probieren, und dann ist dieses Leben, was wir haben, eigentlich auch ganz spannend und ganz toll.
Ah, 2 schöne Worte zum Abschluss. Reisen bildet, und du hast nur das eine Leben, siehst nicht so streng. Perfekt. Danke, Stefan, dir für deine Zeit in Australien. Ich wünsche dir alles Gute für die weitere Reise und wir sehen uns dann bestimmt das nächste Mal in unserem Podcast. Danke dir.
Ja, Michi, vielen Dank, dass du mich überhaupt eingeladen hast und danke für die Zeit, die du dir genommen hast.
Was, danke dir. Servus. So, das war's dann für die heutige Episode Mai. Was soll ich sagen? Jetzt erlebe ich schon in meinem Hotel total viele Geschichten. Aber so Weltreise, das kannst du natürlich überhaupt nicht vergleichen. Und ich meine, so eine Story wie mit dem, dass da in Japan in dem öffentlichen Waschhaus waren, das ist schon cool. Und da mit dem Camper dann durch Japan gefahren sind, also das hat schon was. Ich stelle mir zwar echtes Leben auf Weltreise nicht einfach vor, weil du dir das erstmal finanzieren musst und die machen ja da total viel. Aber ich glaube, du kriegst einfach so viel mit und das beeinflusst dich so krass. Also meine Sehnsucht nach Weltreisen ist da schon größer geworden durch diese Episode, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wenn es jetzt einfach mehr über den Stefan und seine Family wissen möchtet und der zum Beispiel aus seinem eigenen Podcast oder wie haben die das gemacht oder wie machen die das und einfach rund ums Weltreisen, habe ich einfach in die Shownotes seine Internetseiten verlinkt. Das ist dann familieaufweltreise.de, glaube ich. Und du musst einfach nur auf hier klicken und dann kommst du auf die entsprechende Seite und dann kannst du einfach mal schauen, wie die das so machen. Echt enorm spannend. Und dann freue ich mich jetzt schon wieder, dass wir uns dann in der nächsten Episode von Zu Gast bei Grimm die Show wiederhören. Bis dahin, haut's rein, euer Michael Grimm.